Heute geht es um Liebe, die verblasst. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, kam mir mein alter Gedichtband wieder in den Sinn. Und ich liebe Gedichte. Und da gibt es eins, das finde ich ganz besonders bemerkenswert und schön. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Es ist von Erich Kästner. Und es heißt Sachliche Romanze. Kennt das jemand? Das Wunderschöne an diesem Gedicht ist, dass die Form dieses Gedichtes ist sehr sachlich. Man könnte denken, es wird irgendwie Natur beschrieben oder irgendwas Festes, Stabiles. Aber um was es da eigentlich geht, ist, dass eine Liebe zerbricht. Und diese Diskrepanz zwischen Form und Inhalt, die finde ich ergreifend, bemerkenswert. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 4:15 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sprachen kein Wort. Und konnten es einfach nicht fassen. Dieses Gedicht finde ich absolut heftig und krass. Liebe, die verblasst. Und wir kennen das alle, dass Liebe so an Kraft verliert, an Stärke verliert. Dass man sich daran erinnert, was früher mal da war, an Leidenschaft, an Hingabe. Und man weiß nicht, wo das auf der Strecke geblieben ist. Warum sich alles verloren hat, vielleicht im Alltag, in der Sachlichkeit. Liebe, die verblasst. Aber ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich, dass Liebe einfach so verblasst, dass sie einfach ihre Kraft verliert, ihre Leuchtkraft, ihre Helligkeit? Was muss passieren, dass Liebe verblasst? Und darum geht es heute in unserem Bibeltext, wenn wir uns beschäftigen mit Offenbarung. Das ist eine Predigtreihe, die heißt 7, aber wir schaffen es leider trotzdem nicht, bis Weihnachten alle 7 Sendschreiben durchzukloppen, aber ausgewählte Sendschreiben. Trotzdem heißt diese Predigtreihe 7 und wir fangen an bei 1, und zwar das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld, und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Geduld. Und hast um meines Namens willen die Last getragen, und du bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. An diesem Satz bleibe ich immer hängen. Ich finde ihn so schön, weil es ist ja logisch, wenn jemand Ohren hat, na, dann hört er halt auch. Aber wer Ohren hat, der höre. Wir wissen genau, dass nur Ohren zu haben noch nicht ausreicht, um zu hören. Manches will ich gar nicht hören. Manches geht da rein und da auf der anderen Seite wieder raus. Ich weiß schon genau, was ich gerne hören will und was ich lieber nicht höre. Das trainiert man sich irgendwie als Kind an. Dass man guckt bei den Eltern, was will ich hören, was will ich nicht hören. Und manchmal müssen wir hinhören, genau hinhören. Manchmal muss ich mir das vornehmen, ich möchte gerne hören. Und wenn es jetzt um die Offenbarung, um die Sendschreiben geht, dann ist es so, dass es oft gar nicht so bequem ist. Das tut auch weh, das sticht auch. Wer wirklich hinhört, ja, dem kostet es was. Das kostet uns etwas, hinzuhören. In den Sendschreiben begegnen wir verschiedenen Stolpersteinen des Glaubens. Und einer davon, wahrscheinlich der größte, der begegnet uns heute. Ich möchte gerne kurz aufführen, wie die Sendschreiben aufgebaut sind. Die haben alle einen ganz ähnlichen Aufbau, sind alle sehr ähnlich gestaltet. Das erste ist der Schreibbefehl. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so heißt sie. Also die Sendschreiben sind jetzt nicht direkt an die Gemeinde adressiert, sondern an den Engel der Gemeinde, den Angelos. Wisst ihr, was interessant ist? Kein Mensch weiß, wer dieser Engel ist. Man kann verschiedene Kommentare lesen und sich Predigten anhören. Jeder hat eine andere Meinung, aber jeder muss auch zugeben, wir wissen es eigentlich nicht. Der Engel, das könnte zum Beispiel der Bote sein. Engel ist ja der Botschafter, der eine Botschaft überbringt. Das könnte zum Beispiel der Briefträger sein, der die Briefe zu den verschiedenen Gemeinden in Kleinasien trägt. Der die ja nicht nur hinwirft oder in den Briefkasten wirft, sondern auch was dazu sagt. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass es die Gemeindeleiter sind, die Ältesten, die den Brief dann wieder weitergeben an die Gemeinde, die vielleicht auch dafür verantwortlich sind, dass die Botschaft wirklich ankommt in der Gemeinde und nicht nur einmal vorgelesen wird und dann tut man den Brief wieder in irgendeine Schreibtischschublade und da liegt er dann gut. Es könnte auch sein, dass mit diesem Angelos, wie an anderen Stellen auch in der Offenbarung, einfach Engelwesen gemeint sind, die es ja irgendwie gibt in der Umgebung Gottes und die er aussendet auch in diese Welt. Warum nicht, dass jede Gemeinde ihren Engel hat? Ein Schutzengel oder einfach ein Engel, der Botschaften überbringt. Ich finde den Gedanken ganz schön und trotzdem, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, Jesus hält die 7 Sterne, das sind diese Engel, in seiner Hand. Das heißt, er hat die Botschafter in seiner Hand. Er hat die Macht. Er kümmert sich höchstpersönlich mit seiner Rechten darum, dass die Botschaft auch ankommt. Also man könnte sagen, die Zustellung ist schon mal gesichert. Wenn Jesus uns was sagen will, auch durch die Sendschreiben, die Zustellung ist gesichert. Dann kommt es auch an bei uns. Was Jesus uns als Gemeinde zu sagen hat, das wird auch ankommen. Als zweites nach dem Schreibbefehl kommt die Botenformel. So spricht der, und jetzt wird meistens auf Offenbarung 1 Bezug genommen und haben wir ja das letzte Mal behandelt, der, heute heißt es an die Gemeinde in Ephesus, der die 7 Sterne in seiner Hand hält, und der wandelt inmitten der 7 Leuchter. Die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und Jesus wandelt jetzt inmitten dieser Leuchter. Die Gemeinden schauen auf ihn, sie bescheinen ihn. Und dieses Licht ist unser Glaube an ihn, unser Vertrauen und unsere Liebe. Dann kommt drittens die Bestandsaufnahme. Das sagt Jesus dann der Gemeinde, was gefällt und was gefällt nicht. Kommen wir gleich noch drauf, was das bei Ephesus ist. Danach kommt der sogenannte Weckruf, wer Ohren hat, der höre. Ja, da wird man dann nochmal aufgeweckt, wirklich zuzuhören. Und am Ende, das fünfte, ist dann der Überwinderspruch. Da geht es dann um die Belohnung. Was habe ich denn davon, wenn ich hinhöre? Das ist jetzt mal der grobe Aufbau. Aller Send schreiben, das haben wir heute jetzt einmal besprochen und dann haben wir das für die nächsten paar Male auch schon erledigt. Aber es ist wichtig, diesen Aufbau mal vor Augen zu haben, um zu merken, da steckt auch wirklich eine Form dahinter, eine interessante Form. Da werden wir mit reingenommen. Jesus schreibt an die Gemeinden und an jede ganz persönlich. Aber jede Gemeinde hat den gleichen Auftrag, zuzuhören, hinzuhören. Jetzt kommen wir zur Gemeinde in Ephesus. Ich habe gerade den Text schon vorgelesen, ich mache das jetzt nicht noch einmal, aber ihr könnt hier vielleicht ein bisschen mitlesen oder auch gucken, was da steht. Die Gemeinde in Ephesus war eine Gemeinde, die vorbildlich ist. Vorbildliche Gemeinde, ganz tolle Gemeinde. Also mit der Ephesus-Gemeinde, da musst du erstmal mithalten. Die sind echt gut und Jesus beschreibt es ja auch. Er sagt, ich kenne deine Werke. Du bist keine faule Gemeinde, die sich zurücklehnt und sagt, oh, schwimmen alle in unserem Saft und passt doch alles. Sondern es ist eine Gemeinde, du bewegst auch was. Du willst was. Schon Paulus hat übrigens einige Jahrzehnte vorher diese Gemeinde gelobt für ihren Glauben und für ihre Liebe zu allen Heiligen. Das ist eine Gemeinde, die hat schon ein starkes Fundament. Und Jesus sagt zu ihr, ich kenne deine Mühe und deine Plage. Ich weiß, dass du dich abmühst, dass dein Leben als Gemeinde ist nicht einfach. Und dann heißt es, ich kenne deine Geduld. Ich weiß, dass du viel durchmachen musst. Geduld heißt, ich bin in einer Situation, wo ich auch ja, unterdrückt bin oder unter Druck bin. Und ich muss aber aushalten und durchhalten. Was war denn dieser Druck bei den Ephesern? Da ging es auch das letzte Mal schon ein bisschen drum, das Römische Reich und so und die ganzen Probleme. Ephesus war eine riesige Stadt mit ungefähr 300.000 Einwohnern. Für die damalige Zeit wirklich beachtlich. Es war eine Hafenstadt. Ist ein großer Umschlagplatz für Waren aller Art. Und es war vielleicht, glaube ich, damals nicht die Hauptstadt von Kleinasien und doch war es die wichtigste Stadt. Und es ist kein Wunder, dass das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus geht. Und es war eine Stadt, in der Religion ganz arg wichtig war. Es war ein religiöses Zentrum, da ist die Diana, die Göttin verehrt worden, oder auch Artemis, wie sie auch heißt. Wenn die dargestellt wird, ist das so eine Frau mit ganz vielen Brüsten. Also ist schon nicht mehr schön, muss man ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall war das ein wahnsinniger religiöser Platz, wo viele Menschen hingekommen sind und angebetet haben. Es gab drei Tempel. Einer davon war ein Weltwunder der Antike. Also in Ephesus musst du schon mal gewesen sein damals, wenn du ein bisschen was auf dich hältst. Die Stadt war ethnisch sehr bunt gemischt, also ganz verschiedene Kulturen. Aber was alle ein Stück weit vereint hat, war der Kaiserkult. Und der war in Ephesus besonders stark. Es gab so ein paar Zentren im Römischen Reich, da hat man das besonders inbrünstig praktiziert. Den Kaiser zu verehren. Und damals war der Kaiserkult so in voller Blüte. Kaiserkult heißt, dass Religion und Politik so ein Stück weit aufeinander gelegt werden. Und dann ist der Kaiser nicht bloß römischer Herrscher, sondern dann ist der schon gottgleich. Seit Augustus nennen sich die Kaiser Hyos Theou, Söhne der Götter. Oder auch Gottes Sohn. Da merkt er schon, na, für die Christen fängt es da schon an zu bitzeln. Und die haben sich dann irgendwie mit Jupiter oder Zeus oder sonst was verglichen oder waren deren Stellvertreter. Und in Ephesus war das besonders stark, dass es viele Prozessionen gab und Feste, Opferfeste, wo man dann durch die ganze Stadt marschiert ist. Dann gab es eine gewisse Kleiderordnung, musstest du dich irgendwie anziehen. Und soweit wir das heute rekonstruieren können, waren das schon gigantische Feste, die dich mit reingezogen haben. Es ging immer darum, dass der Kaiser verehrt wird, dass der Kaiser auch vergöttert wird. Man hat manchmal ihm geopfert, weil man ihn als Gott verehrt hat. Und manchmal hat man für ihn geopfert, weil man wollte, dass er gute Politik macht. Nicht jeder war jetzt so jemand, dass er darauf reingefallen ist, dass der Kaiser unbedingt Gott ist. Aber trotzdem musstest du irgendwie mitmachen. Es ist aufgefallen, wenn du nicht dabei warst. Diese Feste und Prozessionen, die waren wahrscheinlich auch sehr oft, also zu den Geburtstagen vom Kaiser und zur Geburtstag von der Frau vom Kaiser und die Geburtstag von den Kindern. Und übrigens, einen Geburtstag kannst du ja nicht nur jedes Jahr feiern, sondern man kann ja auch jeden Monat feiern. Das ist eigentlich eine gute Idee. Naja, es bringt auch Stress mit sich, gell? Oder wenn der Einweihungstag des Tempels oder so. Es gibt genügend Gründe zu feiern und anzubeten und zu vergöttern. Und Kaiserkult in Ephesus war eine ganz schön große Sache. Die Zeit war nicht so leicht für die Christen damals. Das ist schon aufgefallen, wenn die nicht mitgemacht haben, wenn die sich nicht gebeugt haben, wenn die nicht bei der Kleiderordnung mit dabei waren. Es war damals ganz schön viel Druck. Es war vielleicht noch nicht so, dass die Christenverfolgung jetzt auf dem höchsten Stand war und dass man die gleich alle eingesperrt hat. Das kam dann später. Plinius, 112 nach Christus, er hat diesen Opfertest sich ausgedacht. Ich lasse die Christen niederfallen und ich gucke mal, ob sie vor dem Kaiser huldigen und ob sie ihrem Gott abschwören. Und wenn nicht, ja. Der Opfertest kam noch und trotzdem war der Glaube der Christen jeden Tag angefochten. Aber wisst ihr, die Gemeinde in Ephesus ist top. Die machen echt einen guten Job, die fallen da nicht drauf rein. Die können sich wehren, gegen die Irrlehren, die da sind. Gegen das Falsche, die wissen Bescheid, die kennen sich in den Schriften aus und die können das auseinandersortieren und die können sagen, das ist falsch und das ist richtig, so wollen wir leben. Es war eine Gemeinde, die wirklich, ja, die waren rechtgläubig, die hatten Ahnung von ihrer Bibel, die hatten eine Liebe zum Wort Gottes und sie haben nichts Böses geduldet und keine Irrlehre. Super Gemeinde. Vorbildlich. Und treu waren sie. Eine Treue zu Gott, zu ihrem Herrn. Vorbildlich. Und sie sind nicht müde geworden in ihrer Treue. Und dann lesen wir später, aber du hast für dich, dass du die Werke der Nikolaiten gehasst hast. Also das findet Gott nochmal oder Jesus nochmal ganz besonders erwähnenswert, dass sie da ganz klar geblieben sind. Da war scheinbar eine Gruppierung von Leuten, die vermutlich einem Nikolaus nachgewandelt sind. Und scheinbar, man weiß es nicht ganz genau, was es für eine Gruppierung war, deswegen mache ich es auch ganz kurz, scheinbar waren das Leute, die gesagt haben, der Kaiserkult ist eigentlich auch was Schönes und was Gutes und wir können da schon auch mitmachen und wir müssen uns da nicht so abgrenzen. Es ist ja auch missionarisch, wenn wir mitlaufen. Aber da waren sie auch ganz klar, vorbildlich. Und jetzt kommt das Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Eines vermisse ich doch sehr bei dir. Die Liebe ist weg. Das ist hart. Bedeutet das doch, dass sie gegen das Grundgebot der Bibel verstoßen und das Gebot ihres Herrn, dass sie Gott von ganzem Herzen lieben. Das war das Wichtigste, auch für die Juden. Die Liebe zu Gott ganz oben. Das Wichtigste haben sie aufgegeben. Das Größte. Eine rechtgläubige Gemeinde, wo man sagen kann, wow, die haben es drauf, die sind gut. Aber die Liebe fehlt. Und deswegen sagt Jesus auch, dass er sie wegstoßen wird, dass er über sie kommen wird und den Leuchter wegstoßen wird. Und ich habe mir beim Lesen gedacht, wie kann Jesus so gemein sein und so hart und diesen Leuchter einfach wegstoßen, der doch so, ist doch so eine gute Gemeinde. nicht perfekt, wer ist schon perfekt, gell? Aber sie wegzukicken. Das ist der größte Stolperstein für unseren Glauben. Denn wenn wir keine Liebe mehr haben, dann leuchten wir auch nicht mehr. Dann mag der Leuchter noch so schön sein, aber er hat keine Kraft mehr. Was will Jesus mit einem Leuchter, der nicht leuchtet? Und jetzt schauen wir mal genau hin. Die Liebe verblasst. Kann passieren, gell? Dass eine Liebe mal verblasst mit der Zeit. Aber was steht da genau? Hier steht, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Also die haben die erste Liebe aufgegeben oder hinter sich gelassen. Die haben sich jetzt mit anderen Sachen beschäftigt, die ihnen vielleicht wichtiger waren. Und jetzt wissen wir ja auch, dass eine Liebe eigentlich nicht einfach mal so verblasst, sagt man ja, ja, verblasst irgendwie, es ist, hat Kraft verloren. Aber eine Liebe, eine wirkliche Liebe, Gefühle verblassen, gell? Gefühle können jederzeit nachlassen. Aber eine Liebe, das heißt eine Entscheidung zur Hingabe, die verblasst ja nicht einfach so. Auch in unseren Beziehungen, Freundschaften, Ehen ist es doch so, dass eine Liebe nicht einfach so verblasst, sondern ich treffe Entscheidungen, dass ich mich abwende. Das sind Verletzungen und ich igel mich ein. Das sind Enttäuschungen. Das sind unerfüllte Bedürfnisse. Und es tut so weh, dass ich mich wegdrehe, dass ich mich schütze. Und die Liebe geht ein. Liebe verblasst nicht einfach so. Mit den Jahren. Liebe kann auch stärker werden mit den Jahren. Aber auch das ist ja eine Entscheidung, die wir treffen. Die Liebe geht uns nicht einfach verloren wie anderen Leuten ein Stock oder Hut, so wie es Erich Kästner beschreibt. Die Epheser haben sich abgewandt. Das ist das Problem, die haben sich wirklich weggedreht. Und wenn es hier heißt, ihr habt die erste Liebe verlassen, dann meint es auch nicht einfach nur das erste Verliebtsein. So die Gefühle, die dann in einem tanzen und wo man halb durchdreht. Es sind alles schöne Sachen, gell, die wir erleben können. Was wäre das Leben ohne diese Liebe? Aber hier geht es um die erste Entscheidung. Um die Entscheidung zur Hingabe. Hier geht es um das Ich will. Ich bin bereit, alles zu geben. Und auch die ersten Werke, von denen hier die Rede ist, dass sie zurückgehen sollen zu ihren ersten Werken. Auch das geht es nicht um diese Verliebtheitsgedüdel, dass man durch die Gegend hüpft, sondern hier geht es um Werke der Hingabe. Die Werke, wo ich nicht danach frage, was bringt es mir? Was habe ich davon? Als ich damals verliebt war in eine junge Studentin, da habe ich nicht danach gefragt, was bringt es mir das jetzt, wenn ich da irgendwas einsetze? Was kommt zurück? Was ist denn der Nutzen davon? Sondern ich habe ein Gedicht geschrieben. Mich hingesetzt, ein Gedicht geschrieben. Ich habe ein Bild gemalt. Lauter so Dinge, gell? Macht man ja. Aber auch, weil ich nicht gefragt habe, ist dann meine Zeit nicht irgendwie verschenkt? Schade wäre es doch, gell? Ich könnte doch in der Zeit auch was schaffen, ich könnte in der Zeit auch das Waschbecken putzen. Und stattdessen lasse ich das Waschbecken dreckig und kümmere mich um solche Sachen. Aber es war überhaupt gar nicht meine Frage. Darum ging es überhaupt nicht. Die erste Liebe fragt nicht, was kostet es? Was muss ich einsetzen und kriege das dann auch wieder eins zu eins zurück? Nee. Die erste Liebe gibt aus Hingabe, aus Leidenschaft. Die fragt auch nicht, habe ich Bock drauf, passt es mir rein? Ich bewundere Menschen mit dieser Liebe, mit dieser Hingabe. Ich habe mich erinnert beim Vorbereiten an eine Frau in Königsbrunn, die hat Kindergottesdienst gemacht. Und die hat es mit so viel Liebe und Leidenschaft gemacht. Der war das wirklich nie eine Last. Mir schon manchmal. Ihr nie. Und dann musste die mal, oder Gott hat ihr das gezeigt, weil sie auch noch Pflegekinder hatte und so, dass sie mal eine Zeit lang aus dem Kindergottesdienst rausgeht. Und die hat mir das so mitgeteilt, ich habe damals die Kinderarbeit geleitet und dann war so ihr, ich habe gemerkt, sie trauert. Sie sagt, das ist schade, ich muss jetzt da aussteigen und ich würde so gern weitermachen. Aber hat sie gesagt, ich komme wieder. Und wirklich nach, keine Ahnung, ein halbes, dreiviertel Jahr kam sie und hat gemeint, Gott hat mir gezeigt, ich darf jetzt wieder anfangen. Ja. Und sie hat es so gern gemacht, mit den Kindern Zeit verbracht. Darüber habe ich gestaunt. So eine Leidenschaft. Die Frau, die war in ihrer Leidenschaft, in ihrer Hingabe. Wir waren jetzt in Mering die letzten Tage. Gestern war ein Geburtstag und wieder alte Freunde getroffen aus der Gemeinde. Und mich hat es wieder fasziniert, wie Menschen mir sagen, wir beten für euch. Wir beten für euch. Wir stehen hinter euch. Ganz treu. Und wir haben auch Bilder und Eindrücke für euch. Es bewegt mich tief, mit welcher Leidenschaft Menschen sich hinsetzen und beten für andere. Leidenschaft, Hingabe. Darum geht es in diesem Text. Es geht nicht darum, was bringt es mir, was habe ich davon. Sondern es geht darum, dass meine Liebe brennt. Ich möchte euch gern was aufmalen. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich von einem Amerikaner, der heißt Bill Hybels. Und der hat das mal auf einer Willow Creek Tagung gemacht und mich hat das nie losgelassen, das ist schon viele, viele Jahre her. Aber er hat hier was aufgemalt, das ich jetzt auch mal versuche. Oh, nein. Es wird noch, es wird noch. So, das ist jetzt irgendwie komisch geworden. Also auf jeden Fall das hier. Das hier ist ein Bunsenbrenner. Kann man gut erkennen, gell? Also damals im Chemieunterricht, weiß ich auch noch, da mussten wir mit diesem Ding arbeiten. Ich musste aber im Internet erstmal nachschauen, wie es aussieht, weil ich habe es wieder völlig vergessen, wie ein Bunsenbrenner eigentlich aussieht, weil ich immer nur mit Streichhölzern zu Hause arbeite. Das reicht, um eine Kerze anzuzünden. Aber einen Bunsenbrenner brauche ich, um irgendwelche Chemikalien zu erhitzen. Dazu nimmt man dann in der Regel diese schönen Reagenzgläser. So. Da ist jetzt irgendeine chemische Flüssigkeit drin. Und dieses Reagenzglas muss ich natürlich über diesen Bunsenbrenner halten, muss den anmachen. Das war immer spannend, da erinnere ich mich dran, wenn man immer Angst hatte, das Ding fliegt da in die Luft oder so. Und ich hatte heiden Respekt vor diesen Gasflaschen und so. Aber ja, ist nichts passiert damals. Dieses Reagenzglas, damit ich die Flüssigkeit erhitzen will, muss ich es immer über diesen Bunsenbrenner halten. Es muss drüber. Wenn ich es weghalte, dann erkaltet es wieder. Wenn ich es reinhalte, wird es wieder heiß. Und Bill Hybels hat damals gesagt, es ist so wichtig, dass wir Christen uns hier drüber halten. Wir haben die Leidenschaft, wir haben das Feuer, wir haben die Liebe, die ist nicht in uns drin. Die können wir jetzt nicht einfach aktivieren oder sagen, mit irgendwelchen Kräften hole ich die aus mir raus. Sondern wir haben einen Gott, der uns zuerst geliebt hat. Aber ich kann mein Reagenzglas über das Feuer drüber halten. Ich kann es auch weghalten, aber besser ist, dass ich es drüber halte. Dass die Leidenschaft in mir hochkocht. Was brauche ich, damit meine Leidenschaft, meine Liebe, mein Feuer zu Jesus blubbert? Was bedeutet es für mich, mich da drüber zu halten über das Feuer? Und das sind wir alle unterschiedlich gestrickt. Wo muss ich hingehen, an welchen Ort, wo meine Liebe zu Jesus wieder neu entflammt wird. Es gibt Orte, da gehe ich hin, da passiert es nicht so arg. Und es gibt Orte, da gehe ich hin, da passiert es. Wer sind die Menschen, zu denen ich gehen muss, die meine Liebe und Leidenschaft wieder anfachen? Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass in Mering einige sind. Ich möchte gerne den Kontakt halten, weil ich merke, allein ein Gespräch mit denen am Telefon. Und meine Leidenschaft ist erwacht. Was muss ich tun, damit ich brennen kann? Und vielleicht heißt es, dass man sich jemanden sucht, einen Verbündeten, der mit einem unterwegs ist, der einem vielleicht mal wieder Feedback gibt und sagt, wie er einen wahrnimmt, wie er einen empfindet. Der einem sagt, ja, wie ist es denn um deinen Glauben und deine Leidenschaft und deine Liebe bestellt? Vielleicht ist es dran, wieder mal für mich beten zu lassen. Wir haben hier im Gottesdienst immer wieder die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Warum lassen wir uns nicht auch segnen, nicht nur für schwierige Lebenssituationen, sondern auch, dass unser Glaube wieder neu glüht? Manchmal ist es auch dran, Schuld abzulegen. Weil wir merken, das ist eine Blockade, die hält mich von Jesus ab. Jesus gibt uns drei Hinweise, wie wir zur ersten Liebe wieder zurückkommen. Und das erste ist, was er hier nennt, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Also erstens, erinnere dich. Erinnere dich, was du für eine Leidenschaft in dir trägst. Erinnere dich, wie das schon mal war in deinem Leben, was da schon mal an Feuer da war. Erinnere dich, denk daran. Denk daran, was du für einen Gott hast, wie groß er ist und wie genial und mit welcher Liebe er dich liebt. Denke daran. Also das Erste ist, dass wir unsere Gedanken darauf richten. Und das machen wir heute Morgen. Das Zweite ist, kehre um. Tue Buße. Das heißt zurück. Metanoia meint, ich drehe um. Ich bin auf falschen Weg und ich drehe um, wieder zurück. Zurück zu dem, wo ich hergekommen bin. Zurück zu dem, was schon mal da war. Zurück, ganz einfach, unter die Flamme. Da will ich hin zurück. Und umkehren ist gar nicht so bequem. Mancher meint ja, der Glaube, der fällt einem irgendwie so zu. Ist auch so. Und trotzdem bin ich dafür verantwortlich, dass meine Leidenschaft brennt. Trotzdem muss ich Jesus nachfolgen. Das ist keine große Leistung, aber ich muss es trotzdem tun. Und nachfolgen heißt, ich setze mich in Bewegung, ich gehe hinter ihm her, damit ich wieder hier unter die Flamme komme. Sonst stehe ich irgendwann da und denke mir, wo ist denn Jesus jetzt? Ist er plötzlich weg? Ich muss nachfolgen, hinterher. Zurück unter die Flamme. Und drittens, tue die ersten Werke. Jetzt muss ich kurz gucken, wie ich das... Ja. Tue die ersten Werke. Was musst du tun, damit deine Leidenschaft und dein Feuer zu Jesus wieder entfacht wird? Und jetzt möchte ich euch am Ende noch den Überwinderspruch vorlesen. Der ist nämlich genial. Wer überwindet, dem gebe ich zu essen von dem Baum des Lebens. Hier nimmt jetzt Jesus Bezug, sage ich jetzt mal, auf Offenbarung 22, auf das Paradies. Wer überwindet, wer hier diesen Weg überwindet, zurück unter die Flamme, der hat eine Verheißung, nämlich der kriegt vom Baum des Lebens. Im Paradies, jetzt kann man sagen, ja, Paradies ist weit hin. Aber ich sage euch was, der kriegt von dem Baum aus dem Paradies und schon jetzt und hier und heute. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen, was wir bekommen und was wir haben, wenn wir in unserer Leidenschaft leben. Wenn wir von Jesus begeistert sind. Wenn wir die Dinge tun, die uns innerlich zum Kochen bringen. Weil wir Jesus ganz nahe sind. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Die Früchte vom Baum des Lebens. Und wenn uns dann jemand fragt, was hast denn du genommen? Was ist mit dir los? Dann könnt ihr sagen, ja, vom Baum des Lebens. Die erste Liebe, zu der dürfen wir zurück. Liebe verblasst nicht einfach so. Liebe geht uns nicht verloren, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut, halt so aus Versehen, fällt es runter und dann, ja. Sondern Liebe verlassen wir. Und wenn wir sie verlassen, dann lädt Jesus ein zurück, kommt zurück. Stellt euch wieder neu in meine Liebe. Amen.